Das ist das Thema unserer heutigen Predigt. Jesus, der andere Prophet. Was verbirgt sich dahinter? Wir werfen mal einen Blick auf das Phänomen Prophetie im Alten Testament. Wir sehen beim nächsten Bild, sehen wir einige Propheten sozusagen in Aktion. Und ihr werdet wahrscheinlich sehr schnell herausfinden, um welche Propheten es geht. Ganz links haben wir einen König. König von Juda, und wir haben einen Propheten, der ihm in schwierigen Situationen beigestanden hat, der ihm geholfen hat. Wer könnte das sein? Wir sehen auch eine Sonnenuhr. Ich glaube, den König kennen wir alle, aber den Propheten haben wir vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm. Aber das war wirklich jemand, der dem König geholfen hat und der ihm zur Seite gestanden hat, der ihm auch mal was Kritisches sagen durfte. Es handelt sich hier um den Propheten Jesaja. Jesaja und den König Hiskia, der ja so todkrank war und dann zu Gott betete, ja, er flehte zu ihm und er bekam die Antwort, du wirst gesund werden. Und der Prophet war so freundlich und hat ein Feigenpflaster genommen und hat das auf die Wunde gelegt des Königs. Und tatsächlich, der König wurde gesund, er wollte aber von Gott nochmal die Bestätigung, ja, mein Leben wird noch verlängert, ich darf noch 15 Jahre leben. Und da hat sich dieses Zeichen erbeten, dass die Sonnenuhr um einige Stadien zurückläuft, der Schatten zurückwandert. Und tatsächlich, es trat ein. Hiskia und Jesaja, eine gute Verbindung. Hätte Hiskia noch mehr auf Jesaja gehört, ihm wäre es noch besser gegangen und dem Volk wäre es noch besser gegangen. Dann haben wir rechts oben einen anderen Propheten. Man nennt ihn auch den weinenden Propheten, weil er auch ziemlich hart durch musste. Ziemlich viel Widerstand aus dem Volk, auch Widerstand vom Königshaus. Er wurde dann sogar in einen leeren Brunnen, in eine Zisterne geworfen. Und da gab es jemanden am Hof, einen Kämmerer, war sogar Ausländer. Der hat ihm geholfen. Dieser Mann hieß Ebed-Melech. Ebed-Melech, er kam wahrscheinlich aus dem Gebiet des heutigen Sudan. Und der hat den König aufgesucht und hat ihm gesagt, lass diesen Mann aus der Zisterne frei, lass diesen Propheten Jeremia, so hieß er, lass Jeremia frei und ich kümmere mich um ihn. Und tatsächlich, er hat ihn dann herausgeholt aus der Zisterne. Das wird auch mit allen Details beschrieben, wie er da ihn herausgeholt hat, dass er zwei Tücher unter seine Arme klemmen sollte, der Jeremia. Und da wurde ein Seil um ihn gelegt und dann wurde er hochgezogen. Also eigentlich eine sehr liebevolle Schilderung. Und dann haben wir unten rechts den Propheten, der seinen Esel schlug. Völlig zu Unrecht. Bileam, ne? Ja, Bileam, der das Volk verfluchen sollte. Und am Ende hat er genau das Gegenteil getan. Er hat das Volk gesegnet. Das Volk Israel, das ja noch unterwegs war. Das gelobte Land. Ja, der Esel hat tatsächlich mehr gesehen als der Bileam, dieser falsche Prophet. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Propheten im Neuen und im Alten Testament. Die bekanntesten, Mose, Elia, Jesaja. Mose, der ja eigentlich keine einzige Zeitweissagung gemacht hat. Aber Prophetie ist eben mehr als nur Zukunftsweissagungen. Es hat mehr als nur als Ankündigungen. Prophetie heißt auch Begleitung, heißt auch weise Rede. Dann haben wir den Elia, den Jesaja, Jeremia und viele andere und natürlich auch falsche Propheten. Im Neuen Testament, ja, da gibt es auch Propheten, Johannes der Täufer, Hulda, die Prophetin Hulda, wird in der Apostelgeschichte erwähnt, dann Agabus, der eine Hungersnot vorausgesagt hat und vielleicht war es derselbe Agabus, der dann die Gefangennahme von Paulus prophezeit hat. Dann natürlich Johannes, der die Apokalypse geschrieben hat, die Offenbarung. Und wir haben die prophetische Gabe im 1. Korinther 12, da wird sie erwähnt. Und es wird auch gesagt, wir sollen nach diesen Gaben streben. Wir sollen sie wertschätzen, wir sollen sie achten. Gabe der Prophetie wird es durchaus auch in der neutestamentlichen Gemeinde geben. Es gibt einen selbsternannten Propheten, ein Arzt und Astrologe, Apotheker war er auch, Nostradamus. Und dann gibt es Zukunftsforscher, Futurologen nennen sie sich auch, oder Visionäre, manchmal sind das sogar Milliardäre, die versuchen da die Zukunft zu gestalten, nach ihren Vorstellungen, nach ihren Träumen. Und wir wollen einfach den Propheten Jesus mal gegenüberstellen, diesen Propheten, insbesondere dem Nostradamus. Michel Nostradamus, ganz berühmter Prophet, aus dem 16. Jahrhundert in Frankreich gelebt, in der Provence geboren, 63 Jahre alt geworden, für die damalige Zeit ein hohes Alter. Luther ist ja auch nicht viel älter geworden. Ich meine, Luther ist sogar nur 56 Jahre alt geworden. Nächstes Bild. Ja, hier haben wir so einige dieser Visionäre, die das genötige Kleingeld haben, um sich bestimmte Zukunftsträume zu erfüllen. Wir sehen hier Jeff Bezos, wir sehen Elon Musk und wir sehen Richard Branson, diesen britischen Milliardär. Alle träumen von der Besiedlung des Weltalls, von einer Siedlung auf dem Mars. Und alle haben auch schon ein Wettrennen veranstaltet. Wer bringt den ersten Touristen ins All? Und die Nase vorne hatte Richard Branson mit Virgin Galactic, seinem Weltraumunternehmen. Nächstes Bild. Ja, und Michel Nostradamus, hier sehen wir nochmal die Lebensdaten, in Südfrankreich geboren, dort auch verstorben, kam aus bescheidenen Verhältnissen und hat dann eines Tages, als er immer den Himmel beobachtete, als Astrologe, weil er sich für die Sterne interessiert, fing er an, in Gedichtform, immer so in Vierzeilern, bis in das Jahr 3797 reichen seine Prophezeiungen, hat er dann diese Zeitweissagung aufgeschrieben in den sogenannten Zenturien. Und die Frage ist eben, warum ist dieser Mann und diese Prophezeiung so populär? Ich meine, der ist schon über 500 Jahre tot. Warum ist er immer noch so populär? Und ich denke, es gibt 3, 4, 5 Gründe. Ich denke, es hat damit zu tun, dass Könige und Fürsten auf ihn gehört haben und diese Weissagung beachtet haben. Es liegt daran, dass er diese Weissagung auch in einer schönen poetischen Form aufgeschrieben hat, in Altfranzösisch gemischt mit Latein und mit eigenen Begriffen. Dann ist es so, dass doch eine ganze Reihe von seinen Weissagungen scheinbar, vermeintlich eingetroffen sind. Also er soll angeblich Hitler vorausgesagt haben. Er soll auch den Tod von Queen Elizabeth vorausgesagt haben. Er hat sogar seinen eigenen Tod vorausgesagt. Der trat aber 1,5 Jahre früher ein, als er prophezeit hatte. Ja, es gibt vieles, was ihn bis heute populär macht. Auch die Fülle seiner Zeitweissagung. Also mehrere Bücher und in diesem Jahr hat sich bereits eine Prophezeiung von ihm erfüllt. Das Erdbeben am Neujahrstag in Japan. Am ersten Tag des Jahres gab es ein schweres Erdbeben in Japan und er soll angeblich dieses Erdbeben vorausgesagt haben. Obwohl das Land Japan natürlich nicht ausdrücklich genannt wird. Also ein langer Zeitraum, in dem er ganz viele Zeitweissagungen gemacht hat. Zeitraum von 2242 Jahren. Das nächste Bild. Er hat eine große Wirkung entfaltet, auch in der Literatur und es gibt selbst Kinofilme über ihn. Ich glaube, es gibt sogar insgesamt 3 Kinofilme. Der große Unterschied zwischen Nostradamus und Jesus. Jesus ist ein Prophet, den man versteht, der in klaren, verständlichen Worten über die Zukunft gesprochen hat. Wir sehen das Bild vor Augen, die Jünger mit ihm auf dem Ölberg und sie fragen ihn, was wird denn aus diesem herrlichen, wunderschönen Tempel, den Herodes so schön renoviert hatte, was wird denn aus diesem Tempel, was wird denn aus dieser Stadt? Und Jesus bleibt die Antwort nicht schuldig, er gibt ihnen die Antwort und er gibt sie in klaren, verständlichen Worten. Ja, er benutzt auch ein Bild, er spricht von den Wehen, von den Entwicklungen kurz vor seinem Kommen spricht. Aber er spricht doch klar und verständlich, ganz im Gegensatz zu Michel Nostradamus. Denn Nostradamus spricht in ganz vielen verklausulierten Bildern. Wir werden das noch sehen anhand einiger Beispiele. Ja, das ist mal ein Beispiel. Der junge Löwe wird den Alten besiegen. Auf dem Schlachtfeld in einem einzigen Duell. Im goldenen Käfig wird er ihm die Augen ausstechen. Zwei Flotten oder Armeen einig. Dann wird er einen grausamen Tod sterben. So, und das wurde jetzt auf ein Turnier gedeutet, das stattfand zwischen dem Grafen Montgomery, einem Engländer, und dem Hauptmann, also dem Hauptmann der schottischen Garde, und Heinrich II., dem französischen König. Und es war aber so, dass die Lanze nicht im Auge, ins Auge gestochen wurde, sondern über dem Auge in den Kopf eindrang. Also es trifft nicht alles so hundertprozentig zu. Ihr seht jetzt, wie man versucht hat, diese poetisch formulierten Sätze auf ein Ereignis anzuwenden. Also das ist doch ziemlich offen, was Nostradamus hier schreibt. Ja, das ist recht deutungsoffen. Aber so ist das mit allen seinen Prophezeiungen. Und es ist für manche, glaube ich, eine Art Sport, diese Weissagungen zu deuten. Manchmal kommt mir das so vor, wie jemand, der einen Pfeil auf ein Scheunentor schießt, Pfeil und Bogen, und dann geht er hin, nimmt ein Stück Kreide und malt um diesen Pfeil einen Kreis und sagt, Volltreffer. So kommt mir das manchmal vor. Nächstes Bild. Klar und verständlich. Bei Nostradamus gibt es eine Prophezeiung über eine Welle. Das wird heute gedeutet auf die große Flüchtlingswelle der Ukraine. Also eine Welle im Jahr 2022. 1945. Auch den Atombombenabwurf soll er vorausgesagt haben. Als eine Geißel, die noch nie dagewesen ist und die zwei Städte treffen wird. Aber wie gesagt, Japan wird nicht explizit erwähnt. Bei Jesus, da sehen wir, dass er ganz nüchtern von verschiedenen Vorzeichen spricht. Erdbeben, Seuchen, Kriege, Zunahme der Lieblosigkeit, falsche Messiasse, moralischer Verfall. All das spricht Jesus ganz klipp und klar an. Und dann in der Offenbarung wird es ja dann noch detaillierter. Da wird dann dieses Tier aus dem Meer geschildert, das ja ganz klare, erkennbare Kennzeichen hat. Und das Tier aus der Erde, auch das hat klare Kennzeichen. Nächstes Bild. Ja, das ist nochmal die Prophezeiung auf die Atombombe. Vor den Toren und in zwei Städten wird es Geißeln geben, wie man sie noch nie gesehen hat. Hungersnot in der Pest, Menschen, die von Stahl erschlagen werden und zu dem großen und sterblichen Gott um Hilfe schreien, Nostradamus. So wird es dann verstanden, dass es um den Atombombenabwurf ging. Nächstes Bild. Ja, hier haben wir mal so verschiedene Zeichen auf einen Blick, mal auf einem Bild versammelt. Ein Riesentsunami, Erscheinungen am Himmel, Kometen, Asteroiden, bedrohte Städte, Erdbeben. Nächstes Bild. Jesus also ein Prophet, den man versteht, der klar und deutlich kommuniziert, wo man nichts hineinlesen und hineingeheimnissen muss. Und ich finde das tröstlich, dass Jesus so deutlich und klar spricht. Jesus, der verlässliche Prophet. Ein weiteres Merkmal, ein weiterer Unterschied, den wir feststellen können. Nächstes Bild. Für 2021 prophezeite der Prophet des Weltuntergangs, so nennt man nämlich Nostradamus auch, eine Kollision mit einem Asteroiden. Ja, diese Prophezeiung war nicht verlässlich. Es hat zwei große Kometeneinschläge in den letzten 100 Jahren gegeben. Ich glaube, beide waren in Sibirien. Aber 2021 ist von keinem größeren Kometeneinschlag berichtet worden. Also ich wüsste es nicht. Zweites, nächstes Bild. Nostradamus prophezeite ein extrem starkes Erdbeben in Kalifornien für 2021. Und die zugehörige Prophezeiung lautet dann wie folgt: Der schiefe Park, die große Katastrophe der westlichen Länder und die Lombardei, das Feuer auf dem Schiff, die Pest und die Gefangenschaft, Merkur in Schütze. Das ist schon sehr kryptisch, ja, sehr geheimnisvoll, schwer verständlich. Wie kann man das auf ein großes Erdbeben in Kalifornien beziehen? Hätte ich Mühe, muss ich zugeben, hätte ich Mühe. Also auch das ist nicht eingetreten. Kalifornien wartet seit gut 50 Jahren auf das ganz große Beben. Es ist eigentlich wieder soweit. Aber es ist noch nicht eingetreten. Die Prophezeiung ist nicht eingetroffen. Und wer weiß, ob überhaupt das Ereignis damit gemeint ist. Also, nicht ganz verlässlich. Nächstes Bild. In den vergangenen Jahren, 2023, sind bereits einige seiner Prophezeiungen bestätigt worden, einige andere aber nicht. Zum Beispiel 23, ein Weltkrieg, eine Wirtschaftskrise, Terroranschläge, eine Asteroidenkollision und der Rücktritt des Papstes. Na, der war vorher. Einige Jahre vorher. Also ist nicht alles eingetreten. Und für 24 hält Nostradamus bereits einige Überraschungen bereit. Ja, wie die New York Post berichtet, habe sich schon kurz nach dem Jahreswechsel eine weitere vorgesehene Katastrophe erfüllt. Ich habe sie bereits erwähnt, das Erdbeben im Westen Japans am ersten Tag des Jahres. Starkes Erdbeben. Über 70 Toten. Nächste Bild. Ja, es ist, wie gesagt, nicht ganz klar, was er meint. Ja, dann gibt es die verschiedenen Ausleger und Deutungen. Geht es jetzt um eine Hungersnot? Geht es um eine Kometenkollision? Ja, die NASA hat wohl herausgefunden, dass die Kollision mit einem großen Kometen nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass es stattfinden könnte, aber mit einer sehr hohen Sprengkraft übrigens, aber sie ist nicht eingetreten. Und wie gesagt, bei seinem eigenen Tod lag er anderthalb Jahre von seinem eigenen Todesdatum entfernt, das er prophezeit hatte. Nicht ganz verlässlich. Es ist dasselbe Problem wie mit den Prognosen. Ne? Das Problem mit den Prognosen ist, dass sie es mit der Zukunft zu tun haben. Deshalb sind sie nie so ganz exakt. Und so ist es auch mit den Prophezeiungen von Nostradamus. Er hat in die Sterne geschaut, er hat diese vielen poetisch formulierten Prophezeiungen geschrieben, aber nicht alle sind eingetroffen. Nächstes Bild. Die Prophezeiungen für 2024. Das können wir dann ja genau nachprüfen in diesem Jahr. Er hat den Tod oder den Rücktritt des Papstes vorhergesagt. Er hat vorhergesagt, dass es einen gewaltigen Sprung bei den Organverpflanzungen geben wird, einen Wissenschaftssprung und auch in der KI. Er hat Russland einen Tanz mit dem Schicksal prophezeit. Also es wird was ganz Bedeutsames, Großes in Russland passieren. Aber was das jetzt ganz genau ist, das sagt er auch nicht. Was davon wird eintreten? Er hat auch den Rücktritt des englischen Königs prophezeit. Darf man auch gespannt sein. Nächstes Bild. Das große Kamel wird kommen, um in Donau und Rhein zu trinken, ohne Buße zu tun. Diejenigen an der Rhone werden zittern, noch mehr diejenigen an der Loire. Ja, und das ist die Deutung. Also es braucht dann immer Ausleger, ja? Leute, die den Mut haben oder die bereit sind, das zu deuten. Anzuwenden. Kamel soll die in ganz Europa lebende arabische Bevölkerung sein, insbesondere in Frankreich und Deutschland. Oder die Einwanderungswelle, die derzeit vor der Tür unseres Kontinents steht. Demografieexperten warnen zudem davor, dass Muslime die EU in den kommenden Jahrzehnten gewaltlos erobern werden. Allein weil sie so geburtenstark sind, obwohl das lässt sich wissenschaftlich nicht halten. Wenn Menschen aus dem Ausland, aus Drittweltländern zu uns kommen, dann haben sie nach einigen Jahren auch weniger Kinder. Dann werden die Familien auch kleiner. Und dann bleiben sie nicht immer bei ihrem Glauben. Dann sind sie vom Namen her vielleicht noch Muslime. Aber der Sog der säkularen Gesellschaft ist so stark, das Materialistische, dass sie dann auch ihren Glauben sozusagen, dass ihr Glaube verdunstet. Also da kann man einige Kritik auch äußern an dieser Prophezeiung, ob die wirklich so zutreffen wird, wage das zu bezweifeln. Nächstes Bild. Prophezeiung über Jesus und von Jesus. Das ist ja das Besondere und auch der Unterschied, dass es Prophezeiungen auf Jesus hin gibt, die sich alle erfüllt haben, auch im Detail. Ich habe hier nur mal zwei Beispiele. Bethlehem, die Stadt, die kleine Stadt da in Galiläa, aus dir wird kommen der Messias. Und dann das Grab bei einem reichen Mann, das Jesus gegeben wurde, Josef von Arimathea. Das sind exakte Details, die lange, lange vorher prophezeit worden sind über Jesus. Und da gibt es noch viele andere Details. Alles ist erfüllt. Man kann das vergleichen mit einer Zwiebel, die ja verschiedene Häute hat. Und man kann Haut für Haut, Schale für Schale wegnehmen, also sich die ganze Prophezeiung anschauen. Dann kommt man ja zum Kreuz, Jesaja 53, man kommt zum Kreuz, man kommt zu dem, was am Kreuz geschehen ist, sind die Beine nicht gebrochen wurden. Dann schließlich, dass in einem Grab bei einem Reichen gegeben wurde. Ein Grab, das noch nicht verwendet worden war, ein Felsengrab. Und so kam es. Das ist ein, wie ich finde, gravierender Unterschied zu Nostradamus. Jesus ist ein Prophet, den man versteht. Jesus ist ein Prophet, der absolut verlässlich ist in seinen Aussagen, der nüchtern und verständlich ist. Und es gibt Prophezeiungen über Jesus und von Jesus. Nächstes Bild. Wir sehen hier die Silhouette von Jerusalem, der Stadt des Friedens, dem Felsendom im Vordergrund und hinten dann auch einige moderne Häuser, die Altstadt von Jerusalem mit den vielen kleinen verwinkelten Gassen. Nächstes Bild. Ja, und Jesus sitzt mit seinen Jüngern auf dem Ölberg oder steht auf dem Ölberg und sie fragen ihn, was wird aus diesem wunderbaren, herrlichen Tempel? Stell mir das so vor, dass die Zinnen des Tempels in der Mittagssonne glänzten und funkelten. Also Herodes hatte den Tempel sehr aufwendig restaurieren lassen, Erweiterungsbauten anfügen lassen. Und kriegen wir so einen Eindruck von der Macht und der Pracht dieses Gebäudes. Heiligtum, dem Allerheiligen, Vorhof, riesige Ausdehnung. Das ist ja eigentlich auch eine wunderbare Botschaft. Ne? Gott ließ einen riesigen Vorhof bauen. Warum? Ja, weil er alle Menschen zu sich einlädt. Weil er damit ein Zeichen setzen wollte. Ihr seid alle willkommen. Alle soll zum heiligen Berg Zion kommen. Ja, nächstes Bild. Es gibt einen berühmten Juden, Flavius Josephus. Er hatte sich beteiligt am Aufstand gegen die Römer. Jesus war schon gekreuzigt und in den Himmel aufgefahren und dann war im Jahre 70 dieser Aufstand gegen die Römer, der jüdische Krieg. Und er war zunächst ein jüdischer Rebell, ein jüdischer Adliger und er wurde dann von den Römern gefangen genommen. Und das Interessante ist nun, dass Flavius Josephus dann in die Dienste der Römer trat. Und er hatte sogar direkten Kontakt zum Kaiser und zum Feldherrn Titus. Titus wurde dann später selbst Kaiser, Vespasian. Und er hat diesen jüdischen Krieg miterlebt. Und das war ein sehr erbitterter Kampf. Die Juden haben sich ja zuletzt dann in der Felsenfestung Masada verschanzt und haben sich am Schluss dann alle selbst das Leben genommen, weil sie nicht in die Hände der Römer fallen wollten. Die Römer haben in mühsamer Arbeit eine Rampe gebaut auf diesen Felsen. Kann man heute noch besichtigen, die Festung. Und Josephus Flavius beschreibt das alles sehr detailliert und er bestätigt im Grunde all das, was Jesus ja schon vorausgesagt hatte. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, der Tempel wird zerstört werden, wird zerstört bleiben und Jerusalem wird zerstört werden. Die Stadt hat sogar einen anderen Namen bekommen. Es durfte kein Jude mehr in Jerusalem wohnen. Alle zerstreut. Die Christen konnten, weil Jesus das ja vorausgesagt hatte, sie konnten noch rechtzeitig in einer Kampfpause, in der sich die Römer unerklärlicherweise zurückgezogen hatten, vielleicht war eine Krankheit ausgebrochen unter den Legionären, in dieser Kampfpause konnten die Christen die Stadt verlassen und sind nach Norden geflohen in die Stadt Pella. So haben sie alle überlebt. Also sie haben sich konkret an die Prophezeiung Jesu gehalten, denn er hat verständlich prophezeit. Konkret und in Liebe. Nächste Bild. Ja, hier sehen wir den Triumphzug, die Menorah, der siebenarmige Leuchter und der Schaubrottisch. Sie werden hier im Triumph durch Rom getragen und da sehen wir den Triumphbogen. Und da ist das abgebildet, da ist das eingemeißelt. Der große Sieg des Titus, der dann bald darauf auch selber Kaiser wurde. Eine Bestätigung der Prophetie Jesu. Nächstes Bild. Dann gehen wir mal über 200 Jahre weiter. Da gab es einen Kaiser, Kaiser Julian, Apostata. Der hatte den Ehrgeiz, das Heidentum wieder neu zu beleben, also die alten römischen Götter wieder zu Ehren zu bringen. Und er wollte den Juden einen großen Gefallen tun und er wollte auch die Prophezeiung Jesu widerlegen. Was hat er gemacht? Er hat den Plan gefasst, den Tempel wieder aufzubauen. Und er hatte alles vorbereitet. Nur hat er gleichzeitig einen Feldzug unternommen gegen die Perser, gegen die Sassaniden. Und er ist auf diesem Feldzug schwer verwundet worden und an dieser Wunde auch gestorben. Und auf dem Totenbett hat er noch ausgerufen, er, der Jesus widerlegen wollte, er rief aus, Galiläa, so hast du am Ende doch gesiegt. So hast du am Ende doch gesiegt. Also er hat auf dem Totenbett Jesus als Propheten bestätigt. Er hat anerkannt, dass Jesus der Sieger ist. Ja, hier sehen wir nochmal den Weg durch die Türkei. Das Reich der Sassaniden, er hat also nur 3 Jahre regiert, nur kurze 3 Jahre. Nächstes Bild. Jesus ist der verlässliche Prophet. Es gibt, wie gesagt, Prophezeiung über ihn und es gibt Prophezeiung von ihm. Und vieles hat sich bereits erfüllt. Die Wiederkunft und die Ereignisse davor stehen natürlich noch aus. Einige Ereignisse, die in der Offenbarung geschildert werden. Nächstes Bild. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Also Gott möchte nicht, dass wir irgendwie im Blindflug unterwegs sind, sondern er möchte uns vorbereiten. Das ist auch ein Ausdruck seiner Liebe. Wenn Jesus Prophet ist, dann ist er auch ein Prophet mit Herz, einem ganz großen Herzen, der uns nicht alleine lässt in dieser schwierigen Zeit, durch die wir ja gehen. Wir merken ja alle, dass es eine ganz besondere Zeit ist, in der wir leben, in der sich quasi vor unseren Augen all das erfüllt, was er in der Ölbergrede beschrieben hat. Das, was schon immer da war in der Geschichte, das steigert sich. Das wird immer mehr, immer intensiver. Also man kann das nachweisen, solange es Aufzeichnungen gibt über Erdbeben, sie haben exponentiell fast, kann man sagen, zugenommen. Man kann immer noch nicht Erdbeben exakt wissenschaftlich rechtzeitig voraussagen. Ist immer noch nicht möglich. Man kann das nur so ganz, ganz annäherungsweise machen. Das ist ähnlich bei den Hurricanes. Ganz, ganz schwer, sie exakt zeitlich vorauszusagen. Aber Jesus in seiner Liebe, vollen Art, will uns vorbereiten. Er will nicht, dass wir überrascht werden von den Ereignissen. Nächstes Bild. Jesus ist auch ein Prophet der Hoffnung. Jesus ist ein Prophet, der uns versteht. Jesus ist ein verlässlicher Prophet. Ein Prophet mit Herz. Ein Prophet vor allem der Hoffnung. Nächstes Bild. Ja, Nostradamus hat es schon wieder auf die Seiten der Zeitschriften Illustrierten gebracht. 7 Dinge, die er voraussagt. Wir haben ja schon einiges angesprochen. Er ist doch im Wesentlichen ein Prophet des Untergangs. Das ist das, was mir auffällt. Was ist das große Ziel seiner Prophetie? Wohin führt das Ganze? Bei Jesus sehe ich da, da gibt es einen Plan, einen guten Plan, einen liebevollen Plan mit dieser Welt. Da gibt es eine Heilsgeschichte. Wir sind ja als Adventgläubige sehr interessiert, diese Heilsgeschichte zu verfolgen. Zu überlegen, wo stehen wir denn heute im Strom der Zeit? Da sehe ich einen ganz großen Unterschied. Das atmet keine Hoffnung. Das atmet einfach keine Hoffnung. Deshalb bin ich so dankbar, dass wir einen Erlöser haben, einen Schöpfer, einen Retter, einen Freund, der auch Prophet ist, der uns eine Botschaft der Hoffnung gibt. Also wenn ihr mal die Ölbergrede in Lukas lest, wir werdet immer wieder in dieser Rede finden, wie Jesus seinen Jüngern Mut macht, wie er sagt, ja, ihr werdet verfolgt, ja, es wird schwierig, aber ihr bekommt Gelegenheit, über euren Glauben öffentlich zu sprechen. Ihr bekommt die Gelegenheit, eure Hoffnung zu teilen. Ja, es wird diese Vorzeichen geben, diese Kriege, diese Erdbeben, diese Seuchen und so weiter, aber das Evangelium wird auch weltweit über den ganzen Erdkreis verbreitet werden. Also immer wieder gibt es diese Ausblicke, die so hoffnungsvoll sind. Und das haben wir auch in der Offenbarung. Wir haben immer diesen Wechsel zwischen den dunklen, düsteren Entwicklungen und dem Blick in den Thronsaal Gottes, den Aufblick nach oben. Nächstes Bild. Jesus, ein Prophet der Hoffnung. Ja, ich habe mich gefragt, schreibt denn Nostradamus etwas über die Besiedlung des Mars? Wenn es alles so schwierig wird auf der Erde, man den Mars besiedeln will, mit seinen Extremtemperaturen, riesigen Schwankungen, hat er nicht die Atmosphäre der Erde. Hat er was darüber geschrieben? Also richtig klare Aussagen gibt es darüber nicht. Prophet der Hoffnung. Bei Jesus sehe ich das. Da sehe ich ganz, ganz viel Hoffnung. Omid, wie es auf Persisch heißt, ja, Omid. Eine Hoffnung, bei der unsere Augen zu leuchten beginnen. Eine Hoffnung, die keine Illusion ist. Wir hatten ja in den 70er Jahren Evangelisationen mit diesem Titel. Hoffnung ohne Illusion. Nächstes Bild. Es gibt zwei biblische Aussagen, die dich immer wieder sehr zuversichtlich stimmen, wo ich an Jesus als den Propheten der Hoffnung denke. Und er ist ja nicht nur der Prophet der Hoffnung, sondern es steht kurz und knapp in 1. Timotheus 1, Vers 1, kann man sich gut merken, ne? 1. Timotheus 1, Vers 1, er ist unsere Hoffnung. Er ist unsere Hoffnung. Auf den Punkt gebracht. Damit beginnt dieser Brief an Timotheus. Um den es dann, da geht es dann auch um ganz klare, konkrete Themen, aber damit beginnt dieser Brief, das ist die große Überschrift über diesen beiden Briefen an Timotheus, seinen Mitarbeiter. Und Lukas 21, Vers 28, vielleicht der Lieblingsvers von einigen oder sogar vielen von uns, also von mir auf jeden Fall, wenn dies alles zu geschehen beginnt, wenn dies alles geschieht, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wunderbar. Prophet der Hoffnung. Großer Kontrast zu dem, was Nostradamus in seinen vielen, vielen Versen und Büchern da geschrieben hat. Alles recht düster. Aber Jesus, ein Prophet der Hoffnung, auch in seiner Ölbergrede, mit diesem Wechsel von düsteren Entwicklungen, von Bedrohlichem und dem, was Hoffnung macht, was Mut macht. Nächstes Bild. Ja, es ist keine Luftballonhoffnung. Es ist keine Hoffnung, die dann doch irgendwann verdunstet oder zerplatzt, sondern es ist eine Hoffnung, die bleibt und an die man sich festhalten kann. Und Paulus schreibt ja sogar im Epheserbrief, dass diese Hoffnung wachsen soll. Wir sollen gestärkt werden, wir sollen in dieser Hoffnung wachsen. Nächstes Bild. Der Unterschied zu Nostradamus. Jesus, der Prophet, den man versteht, der verlässlich ist. Der Prophet mit einem großen Herzen, der Prophet der Hoffnung. Geht nicht um ein Sammelsurium von positiven oder negativen Prophezeiungen. Nein, bei Jesus hat die Hoffnung ein Ziel, ein echtes Ziel. Die neue Erde, die Gemeinschaft, die ungetrübte Gemeinschaft mit ihm, ein unbeschwertes Leben im großen Shalom. Shalom ist ja einfach mehr als nur Friede, wie man das so landläufig versteht, Abwesenheit von Gewalt, sondern der Shalom ist die heilvolle Ordnung. Alle Beziehungen sind geheilt. Beziehung zur Natur, Beziehung zu anderen Menschen, zu uns selbst und zu Gott natürlich. Bei Jesus hat die Hoffnung. Ja, bei Jesus hat die Hoffnung ein echtes Ziel. Nächstes Bild. Jesus ist viel mehr als nur ein Prophet. Viel mehr. Nächstes Bild. Ja, der Hauptmann am Kreuz, der das Hinrichtungskommando befehligte, hat das erkannt. Wahrlich, dieser Mann ist Gottes Sohn gewesen. Dieser Mann. Oder denken wir an den Jünger Thomas, der ausrief, mein Herr und mein Gott, als er Jesus begegnete, Jesus dem Auferstandenen. Wir sehen die Nägelmale an der rechten Hand. Jesus ist mehr als ein Prophet. Wie schön wäre es, wenn nicht nur Einzelne das erkennen würden für sich, sondern wenn sie Jesus persönlich begegnen, als ihrem Freund, als ihrem Erlöser, als dem wiederkommenden Herrn, dem König aller Könige und dem Propheten, der sie vorbereitet auf sein Kommen, der es gut meint, der sie warnt, der sie vor Überraschungen bewahren will. Für Christen kommt Jesus nicht wie der Dieb in der Nacht. Nein, wir sollen vorbereitet sein. Jesus hat darüber sehr intensiv gesprochen, denken wir an die 10 Jungfrauen, haben wir heute hier im Bibelgespräch auch erwähnt. Mehr als ein Prophet. Nächstes Bild. Und in Offenbarung 1, Vers 9 bekräftigt er nochmal das, was in Matthäus 28, 20 von ihm gesagt wurde. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Und da sehen wir ihn ja in der Vision, im Gewand des Hohenpriesters, wie er unter den Leuchtern unterwegs ist, wie er bei seinen Gemeinden ist, ganz nahe bei seinen Gemeinden. Das ist ein schönes, ein tröstliches Bild, das auch ganz bewusst an den Anfang der Offenbarung gesetzt wird. Augen wie Feuerflammen. Nächste Bild. Jesus, der andere Prophet. Das haben auch die Emmaus-Jünger erfahren. Er hat ihnen nüchtern und klar die Prophezeiung ausgelegt. So, dass man es versteht. Ein Prophet mit Autorität. Und viel mehr als ein Prophet. Nächstes Bild. Ja, hier warten Menschen wahrscheinlich vergeblich auf einen Zug. Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Schöner Bahnhof, ja. Aber keine Züge. Gibt ein vergebliches, falsches Warten. Anders ist das, wenn wir auf Jesus warten, der unsere Hoffnung ist, der wiederkommende Herr, der König aller Könige. Nächstes Bild. Ja, das ist auch einer der schönsten Verse, Matthäus 24, Vers 3. Finden das auch in Markus und Lukas. Matthäus 24, Vers 3. Da fragen ihn die Jünger und dann redet er über die Wehen. Und dann geht es weiter. Vers 27, denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Und dann in Vers 30, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nächstes Bild. Ja, und dann werden Sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken. Ja, immer wenn ich abends nach Hause komme, wir wohnen ja so ein bisschen erhöht in Bad Schwartau da, dann laufe ich in Richtung Westen und sehe den Abendhimmel. Da muss ich immer an ein Wort aus der Offenbarung denken, ein Wort von Jesus. Offenbarung 1, Vers 7, nächstes Bild. Ja, an seine Wiederkunft muss ich denken, in den Wolken. Nächstes Bild. Ja, an diesen Triumph der Hoffnung, der Reiter auf dem weißen Pferd. Und noch weiter, nächstes Bild. Da muss ich daran denken, die Erlösten werden diejenigen erkennen, deren Aufmerksamkeit sie auf Jesus gelenkt haben. Ich war ein Sünder, sagt der eine, und ohne Gott und Hoffnung in der Welt. Und du kamst zu mir und hast meinen Blick auf Jesus, meine einzige Hoffnung, gelenkt. Daran muss ich denken, ja, wir haben eine hohe Verantwortung. Hohe Verantwortung gegenüber Menschen, die noch nichts von dieser Hoffnungsbotschaft wissen, die noch nicht diese Hoffnung in sich tragen auf den wiederkommenden Jesus, die vielleicht mit Hoffnungen leben, die irgendwie wie Luftballons zerplatzen. Aber an was muss ich noch denken, wenn ich abends nach Hause komme und den Abendhimmel sehe? Nächstes Bild. Ja, ich muss daran denken, dass ich mich entscheide. Ich mir wieder neu entscheide, Jesus oder Nostradamus, Jesus oder die Prognosen oder die unzuverlässigen Prophezeiungen. Mit wem bin ich unterwegs durch diese bewegten Zeiten? Wem vertraue ich mich an? Wer ist mein Leitstern? Ja, es ist der helle Morgenstern. Er wird ja dreimal in der Bibel erwähnt. Hier haben wir mal eine Stelle, Offenbarung 22, Vers 16. Der helle Morgenstern. Nächstes Bild. Ja, umso fester haben wir das prophetische Wort, auf das zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht, der Morgenstern aufgeht, in euren Herzen, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Da haben wir die Quelle der Prophetie, den Ursprung, der liegt nämlich bei Gott selbst. 2. Petrus 1, Vers 19 und 20. Der Tag. Nicht der Weltnichtstag, der war jetzt am 16. Januar, ne? Der Weltnichtstag, was immer das auch sein soll, hat jemand erfunden, können wir vergessen. Auch nicht der Weltkatzentag am 8. August. Ne? Katzen, schöne Tiere, aber den Tag können wir vergessen. Wir hoffen auf diesen Tag, wo es wirklich hell wird über dieser Welt und wo wir aufatmen dürfen, wo diese große Sehnsucht beantwortet wird. Nächstes Bild. Was ist der Unterschied zu Nostradamus? Jesus ist der Prophet, den man versteht. Er macht verlässliche Aussagen. Er ist selbst prophezeit und er prophezeit selber. Ein Prophet der Hoffnung. Ein Prophet mit Herz und weit, weit mehr als ein Prophet. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich denke, es ist nicht verkehrt. Es ist gut, es ist sinnvoll, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern und das uns bewusst machen. Nächstes Bild. Ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Dringlichkeit und Wichtigkeit dieser Botschaft wird ganz klar unterstrichen. Wir haben im letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22, im letzten Kapitel haben wir dreimal über das Kapitel verteilt diesen Ausruf. Ich komme bald. Komme schnell, überraschend für viele Menschen, aber für uns ersehnt. Tache, schnell, ja, überraschend bald. Es hat eine Bedeutungsbreite, dieses griechische Wort. Nächstes Bild. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Es geht also bei dieser neuen Erde nicht um Vintage, ne? Um Erneuerung, Aufarbeiten von was Altem. Nein, es geht um das ganz Neue, das bleibt. Jesaja 51, Vers 11. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Und ich glaube, jetzt kommt noch ein Bild. Ja, leichter der Schritt, heller der Blick, ärmer die Glut. Es muss heißen wärmer. Wärmer die Glut, ja, was das für ein Unterschied ist, ne? Wärmer die Glut, gewisser das Ziel, fester der Halt. Jesus ist Sieger, Jesus kommt bald. Und ich nehme dieser Frau das ab, die musste hart durch. Sie ist geboren worden in einem, ja, in die Familie eines Gutsbesitzers nördlich von Berlin. Der Hof ist abgebrannt, der Vater ist früh gestorben. Sie musste mit ihrer Mutter unter ärmlichsten Bedingungen in einer Mietswohnung leben in Berlin. Dann hat sie Predigten gehört von einem Pfarrer Schrenk. Und das hat sie angesprochen, das hat sie berührt. Und der Glaube ist in ihr entflammt worden. Und sie hat also viele wunderbare Lieder geschrieben. Näher, noch näher zu dir, hat sie zum Beispiel geschrieben. Näher an dein Herz. Ja, ich nehme das ab, diese Hoffnung, die sie gehabt hat. Leichter der Schritt, heller der Blick, ärmer die Glut, wärmer die Glut. Gewisser das Ziel, fester der Halt. Jesus ist Sieger. Jesus kommt bald. Wenn du dem zustimmen kannst, wenn das auch deine Sehnsucht ist, wenn du mit dieser Hoffnung unterwegs bist, in diesen kalten, dunklen Zeiten, dann kannst du dich glücklich schätzen. Dann darfst du dich jetzt schon freuen. Amen.